Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Auch wer nicht Kirchenmitglied ist, zahlt für die Kirchen. Mehr als eine 500 Millionen Euro geben die Bundesländer pro Jahr an die evangelische und die katholische Kirche aus allgemeinem Steuergeld, nicht zu verwechseln mit der Kirchensteuer. Die rechtliche Grundlage dieser sogenannten Staatsleistungen geht zurück in die napoleonische Zeit. Es sind Entschädigungen für damalige Enteignungen. In der Weimarer Reichsverfassung stand vor über 100 Jahren, dass diese Leistungen auslaufen sollten nach Zahlung einer Ablösesumme. Im Grundgesetz steht das seit 1949 auch. Doch die Leistungen nahmen kein Ende. Im Gegenteil, nach der deutschen Einheit wurden sie auf die damals neuen Bundesländer ausgedehnt. Entstanden ist so ein kompliziertes Vertragsgeflecht. Nun liegt ein Gesetzentwurf für eine Ablöse vor. Eine Arbeitsgruppe tagt unter Federführung des Innen- und Heimatministeriums. Der Göttinger Politikwissenschaftler Andreas Busch hat unter anderem zum Einfluss des Protestantismus auf die Politik geforscht. Und gestern habe ich mit ihm über die Staatsleistungen gesprochen. Das Thema knistert, das Telefon leider auch. Ich habe Andreas Busch zunächst gefragt, warum das mit der Ablösung der Staatsleistungen so lange dauert.
Naja, es gibt keinen Zwang in der Richtung und es wird doch eine erhebliche Summe Geldes notwendig sein. Das lädt man sich nicht ohne Not auf. Über ganz lange Zeit hat man dieses Thema einfach nicht für besonders dringlich erachtet. Also ich glaube, das sind die Punkte, die man da nennen kann. Vor allem eben, dass die Anstrengung in finanzieller Hinsicht nicht besonders attraktiv ist. Wenn man sich das jetzt aktiv vorgenommen hat, dann wird man es vermutlich auch umsetzen, zumal es ja in der vergangenen Legislaturperiode von 2 der 3 Ampelparteien bereits einen gemeinsamen Gesetzentwurf gab und hinter den wird man vermutlich nicht zurückfallen.
Nur wenige Regierungsmitglieder der Ampelkoalition haben in ihrer Eidesformel Gott einbezogen. Spielt das auch eine Rolle? Also die persönliche Beziehung zur Religion?
Das spielt sicher mit eine Rolle. Also es fällt auch auf, dass dann der Ton gegenüber den Kirchen im Ampelkoalitionsvertrag deutlich neutraler ist, als das in vielen vorherigen war. Allerdings muss man eben auch sagen, dass es in allen Parteien ja durchaus auch prominente Personen gibt, die sozusagen kirchennah sind. Und dann muss man immer schauen, wie weit die sich dann in so einem Gesetzgebungsverfahren auch mit einbringen. Ich glaube, hier geht es nicht darum, irgendwie aus einer kirchenfeindlichen Perspektive zu handeln. Das wäre auch gar nicht angemessen, denn der Bund ist selbst hier eigentlich nur so eine Art Makler. Ihm ist das zwar aufgegeben, aber er selber zahlt ja bei diesen Staatsleistungen nichts und ist von daher eigentlich in so einer Maklerrolle.
Es gibt eine Arbeitsgruppe, die ist, was den Bund anbetrifft, beim Bundesinnenministerium angesiedelt oder beim Heimatministerium. Das würde es vielleicht jetzt, was das Verhältnis zu den Kirchen anbetrifft, eher treffen. Und dann gehören zu dieser Arbeitsgruppe Vertreter der Bundesländer und natürlich auch Vertreter der Kirchen. Dass das so ist und wer dem angehört, das habe ich nur auf Nachfrage erfahren. Das ist nicht sonderlich transparent. Ist das ein Problem, dass das nicht transparent ist, wer da mitmacht?
Das würde ich nicht automatisch so sehen. Wir haben im deutschen Gesetzgebungs- und Normsetzungsverfahren im Allgemeinen sehr früh eine hohe Offenheit für sozusagen Beteiligte. Das ist also etwas, was in dem Bereich nichts Besonderes ist, sondern eigentlich ein Merkmal unseres gesamten Gesetzgebungsprozesses. Sehr früh werden zum Beispiel alle möglichen Interessengruppen einbezogen, erhalten Referentenentwürfe und sowas. Also, dass man früh nicht nur über, sondern auch mit den Betroffenen spricht, ist eigentlich eine völlig typische Sache. Von daher würde ich da jetzt nichts Ungewöhnliches drin sehen.
Und wenn jetzt in den jeweiligen Landesministerien auch Menschen damit beschäftigt sind, die einer der beiden großen oder noch großen Kirchen, muss man ja immer dazu sagen, angehören, die sich vielleicht sogar darin engagieren, ist das ein Problem?
Nein, das ist ja nicht verboten. Man muss eben dann schauen, was die da inhaltlich einbringen. Aber die Kirchen sind in der Tat immer noch sehr, sehr groß, wenn wir das vergleichen mit allen möglichen Interessengruppen, die wir in der Bundesrepublik haben. Also jetzt ist viel betont worden, dass statistisch gesehen die Zahl zum ersten Mal unter 50% gesunken sei. Aber wenn Sie sich die vielen Millionen anschauen, die es da gibt und das vergleichen mit der Größe, was weiß ich, der Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes oder gar der Parteien, die gemeinsam auf nur knapp über 1 Million Mitglieder kommen, dann ist die Mitgliedschaft in den großen Kirchen steht immer noch sozusagen raus. Man sagt ja auch bei allen möglichen anderen Dingen nicht, jemand, der hier verhandelt, darf aber nicht in der Gewerkschaft sein, darf aber nicht im Arbeitgeberverband sein, darf aber nicht zum Beispiel dem Bund Naturschutz angehören oder sonst irgendwas. Da guckt man vielleicht etwas kritischer drauf, was sagen solche Leute. Aber an sich ist das nichts Illegitimes.
Sie sagten vorhin, der Staat sei der Makler in dieser Angelegenheit. Was ist das Interesse des Staates an den Staatsleistungen?
Der Staat ist ja vieles. Der Bund, dem ist das aufgegeben. Das ist in der Weimarer Reichsverfassung schon drin. Und diese Kirchenartikel sind ja in das Grundgesetz einfach 1:1 übernommen worden. Wir müssen hier auch unterscheiden zwischen den historischen Staatsleistungen und dem, wo Staat auch etwas an kirchliche Organisationen zahlt. Die Kirchen spielen eine ganz große Rolle in vielerlei Hinsicht in der bundesrepublikanischen, zum Beispiel Sozialstaatlichkeit. Von Kindergärten bis Krankenhäuser, alles Mögliche gibt es, das in kirchlicher Trägerschaft existiert. Wo aber das nicht nur für die Kirchenmitglieder ist, sondern hier wird in einem ganz erheblichem Maße sozusagen staatliches Handeln entlastet. Dafür werden die kirchlichen Träger auch entsprechend bezahlt. Das müssen wir aber unterscheiden von diesen historischen Enteignungsdingen, die meistens ins 19. Jahrhundert zurück sich verfolgen lassen und dort ihren Ursprung haben. Und die beiden Dinge werden häufig miteinander vermischt und das sollte man nicht tun.
Wer das zum Beispiel vermischt hat, das ist die Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik, Anne Gideon. Wir hören mal, was sie gegenüber dem WDR gesagt hat.
Kirchliche Kindergärten, kirchliche Schulen, kirchliche Krankenhäuser, Flüchtlingshilfe, das sind alles Dinge, wo keiner nach der Mitgliedschaft fragt. Also das sind Dinge, die werden im Ort selbstverständlich in Anspruch genommen, ganz unabhängig von der Frage, ob jemand in der Kirche ist.
Da hebt sie ab auf die wichtige Rolle, die die Kirchen in der Bildung spielen, im Sozialbereich spielen. Aber dafür bekommen die Kirchen als Sozialträger zum Beispiel staatliches Geld. Das hat ja eigentlich mit den Staatsleistungen nichts zu tun. Genau. Kirchliche Kindergärten werden ja fast zu 100% refinanziert vom Staat. Also warum soll das ein Argument für die Beibehaltung der Staatsleistungen sein?
Nein. Ist es auch nicht, aber man muss natürlich sehen, dass die Möglichkeit, solche Sachen vorzuhalten, auch wiederum an Voraussetzungen gebunden ist. Es ist ja nun auch nicht so, dass sich die Kirchen dagegen wehren. Bei der EKD ist das zumindest so, dass man sagt, natürlich, man sieht, dass dieser Verfassungsauftrag existiert. Aber wir müssen auch sehen, dass diese Enteignungen, die im 19. Jahrhundert vor allem stattgefunden haben, diese Finanzierung Voraussetzung dafür sind, dass viel staatlich entlastende Tätigkeit von Seiten der Kirchen, zum Beispiel im Bereich der Diakonie. Die Diakonie ist einer der größten Arbeitgeber in der Bundesrepublik mit über 400.000 Beschäftigten. Also die sind Teil der Struktur von Daseinsvorsorge, Sozialstaatlichkeit und müssen sehen, dass sie in erheblichem Maße den Staat entlasten. Die werden dafür auch entsprechend bezahlt. Das ist schon richtig. Wir müssen das unterscheiden. Aber die Voraussetzungen dafür liegen in der Existenz der Kirchen. Und darüber sind sich viele, die sozusagen pauschal Kirchen kritisieren und sie für reich erklären, nicht bewusst. Man kann natürlich tolle Gebäude haben, aber deswegen ist man nicht unbedingt liquide und kann sein Personal bezahlen.
Es gibt auch eine theologische Frage, die man stellen kann, stellen muss. Die Kirchen haben diesen Rechtsanspruch seit mehreren Jahrhunderten mittlerweile auf die Staatsleistungen. Aber es könnte ja gerade für Kirchen geboten sein, mal auf etwas zu verzichten. Wird ja auch ganz gerne gepredigt, ne? Nimm nicht alles in Anspruch, was du in Anspruch nehmen könntest, sondern verzichte auch mal. Da sagt der Leiter des katholischen Büros, also das katholische Pendant zu Frau Gideon, Karl Jüsten, Folgendes.
Zunächst einmal darf das gar kein Bischof, weil der Bischof ist dazu verpflichtet, das Vermögen, das ihm anvertraut worden ist, zu erhalten für die Seelsorge. Wenn Sie ein Haus besitzen und das Haus wird Ihnen enteignet, dann wollen Ihre Enkelkinder eines Tages da vielleicht auch nochmal eine Entschädigung bekommen. Und dann werden Ihre Enkelkinder sagen, warum soll ich jetzt darauf verzichten, bloß weil der Staat das meiner Oma mal enteignet hat.
Ganz klar, man möchte nicht verzichten aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil der Bischof dazu verpflichtet ist, das Vermögen zu erhalten. Und zum anderen, weil das ja in anderen Bereichen auch nicht so ist, dass man nicht entschädigt wird. Was halten Sie denn von diesem Argument?
Na, das ist ein Argument, was aus der Perspektive eines Bischofs oder Kirchenleitender generell absolut stichhaltig ist, denn das sind Treuhänder, die sind nicht Besitzer. Die können nicht darüber entscheiden. Wenn, ich sag mal, in der evangelischen Kirche nach einem längeren Prozess die Synode der EKD beschließt, darauf zu verzichten und alle Landeskirchen zustimmen, dann könnte man das machen. Das ist nur relativ unwahrscheinlich, dass sie das tun. Und ich weiß auch nicht, ob es einen Grund dafür gibt, denn hier handelt es sich um ein Schuldverhältnis, das wir auch in anderen Bereichen ja einfach anerkennen. Es wäre da nicht angemessen, das von der Kirche zu verlangen. Hier würde ja durchaus an den Grund, zumindest von Teilen kirchlichen Handelns, die Hand angelegt und sehr vieles, was Kirchen sehr Gutes tun, gerade im Bereich der Sozialpolitik, über das, was staatliche Stellen tun, hinaus, das würde dann nicht mehr möglich sein. Von daher denke ich, eine verantwortliche, treuhänderische Position muss genau die sein, zu sagen, dass eingegangene Verpflichtungen auch eingehalten werden müssen.
Diese Arbeitsgruppe, die ich vorhin erwähnt habe, die hat vor allem die Aufgabe zu befinden, was könnte denn eine angemessene Ablösesumme sein? Aktuell ist ein Faktor 18, etwas mehr als 18 in der Debatte, also das 18-fache der jährlichen Staatsleistungen. Da kommen zwischen 10 und 11 Milliarden Euro raus. Was ist Ihrer Ansicht nach angemessen?
Grundsätzlich ist es so, dass das Prinzip einer Ablöse bedeutet, man muss einen Kapitalstock schaffen, aus dessen Erträgen das Gleiche rauskommt wie aus den jährlichen Zahlungen. Das wäre bei dem in Anschlag gebrachten Faktor, den Sie eben erwähnt haben, schon, dass man das zu Zinsen von über 5% anlegen könnte. Das wäre momentan schon eine etwas mutige Sache, aber letztlich ist das auch eine Verhandlungsfrage. Aber dass es sich ungefähr in der Größenordnung wird bewegen müssen, das ist eine realistische Erwartung.
Gesetzt den Fall, es käme dieses Ablösegesetz, also die, die dort jetzt verhandeln, finden eine Ablösesumme X, einen Faktor X. Was ändert es, wenn es diese Staatsleistungen nicht mehr gibt?
Das ist ein bisschen schwer vorauszusagen. Also das hängt ein bisschen davon ab, wie die Höhe ist. Aber es wäre vor allem und als alleroberstes zu sagen, dass ein über 100 Jahre alter Verfassungsauftrag endlich umgesetzt worden ist. Dass der bis jetzt nicht umgesetzt worden ist, kann man den Kirchen nicht anlasten, wenn es keine politischen Initiativen gibt. Dass es sie nun endlich gibt, ist sicher eine Tatsache, die von ganz vielen Seiten und unter anderem auch den Kirchen willkommen geheißen wird. Denn damit wird ein Problem aus dem Weg geräumt, wie gesagt, das seit vielen Jahrzehnten da sitzt und grob missachtet worden ist.
Gewinnen die Kirchen etwas, wenn sie das Geld nicht mehr bekommen?
Nach meinem Verständnis wäre diese Vorstellung, dass man da nach dem Äquivalenzprinzip vorgeht, eigentlich würde zu der Schlussfolgerung führen, dass da eigentlich die Situation vorher so wie nachher sein sollte. Also ich denke, in Bezug auf die Finanzflüsse sollte es jedenfalls keine Verbesserung geben. Ich würde eher damit rechnen, dass es, eben weil es eine große Lösung ist, dann da die Kirchen mit etwas weniger auskommen müssen.
Die Erwartung von konfessionsfreien, von humanistischen Verbänden, Vereinigungen, dass man damit beginnt, Kirche und Staat strenger zu trennen, als das bisher ist, diese Erwartung haben Sie nicht.
Na, ich würde erstmal die Prämisse Ihrer Frage in Frage stellen, nämlich zu behaupten, dass es da eine Form von Verbindung gibt.
Na, eine Kooperation gibt es ja nun. Es ist ja sogar formal eine Kooperation. Es ist eine hinkende Trennung.
Das ist völlig richtig. Kooperieren tut der Staat aber mit allen möglichen Gruppen und ich hoffe, er wird auch weiterhin mit den Kirchen kooperieren. Das ist einfach das, was unser Typ Staat ganz typisch macht. Es gibt andere Staaten in Europa, die haben zum Beispiel Staatskirchen, das haben wir nicht. Wir haben Länder, in denen sitzen Würdenträger in Parlamenten drin, in Großbritannien zum Beispiel. Also das alles haben wir nicht. Und von daher haben wir schon eine Form von sympathisierender Kooperation, glaube ich, kann man sagen. Und die sich im Übrigen auch über die Zeit der Bundesrepublik verändert hat. Als Reflexion der Veränderung in der Gesellschaft. Und wie sich das weiterentwickelt, das ist ein bisschen schwer vorauszusagen, aber dass es einen Niedergang rein zahlenmäßig der Kirchen weitergeben wird, das ist, glaube ich, eine relativ unstrittige Erwartung. Und von daher kann man auch sagen, in dem Maße sind dann die Kirchen nicht mehr so eine wichtige Interessengruppe, auch für Politiker. Aber die Kirchen sind immer noch riesengroße Organisationen im Vergleich zu allen anderen. Von daher würde ich sagen, sie werden weiter eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass sie aus diesem Prozess in irgendeiner Form als sozusagen Gewinner hervorgehen.
Aber als Verlierer auch nicht.
Es ist ja ein Auftrag da. Und dieser Auftrag ist, aber damit kann man den Kirchen nicht vorwerfen, nicht behandelt worden. Wenn er jetzt behandelt wird, dann gibt es das Problem nicht mehr. Dann haben ein paar Humanisten nichts mehr, worüber sie sich aufregen können. Ob es ansonsten irgendjemanden kümmert, wenn sie auf der Straße rumgehen und fragen, die allermeisten werden das nicht kennen und noch weniger werden es als ein großes Problem betrachten.
Na, wer diese Sendung regelmäßig hört, hat natürlich doch einiges über dieses Thema mitbekommen. Mit Andreas Busch, Politikprofessor an der Universität Göttingen, habe ich über das mögliche Ende der Staatsleistungen gesprochen.